Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Herr Werner, wie ist es in Brandenburg nach den Divisional Playoffs?
Es ist gut und wir sind on point. Wir haben gesagt, wir fangen um 9.30 Uhr an und wir haben es, glaube ich, noch nie geschafft, dass wir direkt Punkt 9.30 Uhr anfangen. Also, das kann nur gut werden hier.
Es muss gut werden. Wie hast du denn, du warst ja gestern zu Hause und wir fangen gleich rückwärts an. Also insgesamt Überblick, wie war die Divisional Round für dich im Vergleich zum Beispiel zu Wildcard?
Bei 3 und 4 Spielen kam schon wieder natürlich das Klischee raus, was man mal sagt, Defense wins Championships, außer bei Green Bay, weil die einfach zu gut sind in der Offense und die Rams das nicht matchen konnten. Aber du hast gesehen, dass es in diese Richtung geht, ne? Defense wins Championships, muss man ja mal sagen. Da waren sehr viele high-powered Offense in der Divisional Round und die sahen nicht so aus, wie wir sie kannten in der Regular Season.
Starke Defenses.
Deswegen, da waren sehr, sehr, sehr gute, die Defense-Koordinatoren hatten einen sehr guten Plan, außer bei den Rams. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Rams waren auch sehr angeschlagen, ne? Mit Aaron Donald in der Mitte, die Kälte, da waren halt ein paar andere Faktoren noch drin. Da
kommen wir gleich drauf.
Aber ich fand's schön wieder. Ne? Ein bisschen Defense-Liebe und der Podcast wird auch sehr viel Defense-Liebe, glaube ich, sein, weil wir werden ja auch nur das wiedergeben, was wir gesehen haben.
Und du hattest Glück, fand ich, weil du warst ja am Samstag da und Sonntag zu Hause. Ich hab das also so von meinem Eindruck, als ich heute Morgen vorhin übermüdet aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, die Sonntagsspiele, da war ein bisschen mehr Geilheit drin als bei den Samstagsspielen. Fandst du nicht?
Bei dem Bildspiel, da war auch so ein bisschen so ne, Bills Ravens, dann bei den Packers
war ein bisschen Zähne ziehen.
Bei den Packers war, glaube ich, Mann, wann war das Spiel irgendwann mal auf der Kippe für die Packers? Ich glaube, einmal kurz im dritten Quarter hatten die Rams vielleicht eine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und dann war es aber auch schon wieder weg. Ja, die hatten die Sonntagsspiele. Ja, komm.
Wir fangen wieder an. So wie letzte Woche. Wir gehen sofort
von hinten
in
ja.
Medias Res. Und wie wir es am liebsten mögen, fangen wir hinten an.
So einer bist du
da
also.
Lass okay. Du schon wieder dreckig. Die Tampa Bay Buccaneers mussten zum dritten Mal ran gegen den Divisionsrivalen aus der NFC South, gegen Drew Brees und seine Saints. Sie mussten in den Mercedes-Benz Superdome und ja, wie heißt es so schön? Im Football sagt man, you can't beat a team, it's tough to beat a team 3 times in 1 season.
Das ist wirklich so.
Und dieses Sprichwort war korrekt, Herr Werner. Denn ja, die New Orleans Saints haben zu Hause 20-30 verloren und sind raus.
Und weißt du was, wo ich das Tippspiel gemacht habe, habe ich das noch nicht so realisiert, dass sie schon zweimal verloren hatten gegen die Buccaneers. Habt ihr schon wieder voll vergessen. Und dann umso näher es zu diesem Spiel kam, weißt du, oh nee. Dreimal wirklich, man sagt im
Football. Warte, du musst mir jetzt vorwerfen, dass ich.
Nein, ich wollte es extra nicht machen. Ich wollte es extra nicht ansprechen. Aber, jetzt, wenn du es möchtest, können wir das kurz machen. Nein. Herr Sumo ist ja der erfolgreichste Run-NFL-Tipper, haben die schön im Fernsehen gesagt. Aber ich weiß nicht, welche von seinen 10 Tippspielen die genommen haben. Weil
ja, die haben das erste genommen. Weil hätten sie das Adjusted genommen nach den Wildcard. Und ich finde auch eigentlich sollte man das Runde für Runde tippen.
Ja, aber das ist ja trotzdem der Sinn hinter diesem Tippspiel. Das musst du.
Lass uns doch mal über das Ding sprechen.
Ist ja genau das Gleiche. Eigentlich dürfen wir auch nicht ein Divisional Preview machen jedes Jahr. Aber das ist die NFL. Man muss spekulieren, und dann ist es schön, wenn man falsch liegt. Ey, wir sind doch alle nur Menschen. Also okay, du bist unsterblich.
Nee, du bist doch der nicht normalsterbliche. Was hast du denn aus dem Spiel mitgenommen?
Was war
das letzte Spiel von Drew Brees, ne?
100%. Habt ihr noch. Okay, du hast das Spiel gar nicht kommentiert. Ich bin dann irgendwo eingepennt. Rest heute Morgen dann auch zu Ende geguckt, nach dem Spiel, oder die haben ja erstmal hier ihre ey, wir bleiben in Kontakt, ne? Tom Brady und Drew Brees. Dann war Drew Brees ja länger auf dem Feld. Du konntest es einfach sehen. Der hat diesen Moment, er ist weg. Es ist fertig, sein letztes Spiel. Dann beim Rauslaufen hat Tom Brady dann Drew Brees mit seinen Kindern auf dem Footballfeld noch gesehen. Oder hast du diesen schönen Moment auf Social Media gesehen, wo Tom Brady ein paar Bälle geworfen hat für seine Kinder? Dann kamen die ersten Memes, dass die mehr Catches hatten als Michael Thomas.
Oh.
Direkt, ey, du kannst nichts Schönes posten. Das wird trotzdem direkt irgendjemand zerstört, ja. Das Internet ist wild. Aber das ist 100%, also keine Ahnung. Ich kann nicht sehen, dass der nochmal zurückkommt. Hast du mal bemerkt, das wollte ich letztes Mal schon ansprechen, Drew Brees hat einen richtigen Tick, ne, mit seiner Schulter, ne, dieses...
Immer dieses Zucken.
Ja, guckt euch mal sein Interview nach dem Spiel an. Er ist im Interview, hat nichts mehr an, also seine normalen Sachen an, keine Football-Pads. Und immer, wenn er antwortet, zuckt er die ganze Zeit mit der Schulter hoch. Aber weißt du was? Die Schulter kann auch gar nicht mehr gesund sein, weil nach so vielen Passversuchen, da ist sowas in der Schulter nicht mehr okay.
Aber da sagst du was Interessantes. Ich glaube, was das Spiel so für mich gezeigt hat, du hast einen untergehenden Stern gesehen. 42 ist er am Freitag geworden. Und nicht nur seine Schulter hat gezuckt, er hat auch drei Interceptions geworfen. Das war natürlich hart und ich hatte das Gefühl, ich wurde es nicht mehr los mit allem. Du hast es gesagt, Michael Thomas, die Söhne von Brees haben mehr Bälle gefangen als Michael Thomas. Der hat bei 4 Targets keinen Ball gefangen. Oh, du hast den Mann, der letztes Jahr einen NFL-Rekord aufgestellt hat für Reception, der fängt in diesem Spiel keinen Ball. Und ich hatte so das Gefühl, es war eigentlich im Nachhinein war klar, dass die Saison jetzt für die hier zu Ende geht. Ich meine, was war da los? Drew Brees nach der Rippenverletzung war irgendwie nicht mehr derselbe. Er war vorher schon ja nicht mehr der tiefe Passwerfer, aber nach der Rippenverletzung hatte ich nicht das Gefühl, wir sehen wieder denselben Brees, der, was?
Kasim ist noch wach und schreibt einfach, mein Kollege ist jetzt der Defense-Koordinator bei den Chargers. Ach, warum ist der noch wach?
Ey, der soll mal schlafen gehen. Ey.
Der ist aufgejuckelt.
Ist 20
der
hatte vor 1 da.
Das ja, aber der hatte wieder seine Aktion auf ProSieben, ey.
Ja, er ist Zuschauer. er ist süchtig nach Zuschauer. Nein, aber ich hatte das Gefühl, das war irgendwie schon abzusehen. Bei den Saints ging einfach nicht so viel rund, ne? Michael Thomas Issues mit Beef im Training, dann disziplinarisch hingesetzt, ausgesetzt, IR, Drew Brees, punktierte Lunge, er ist alt und der hat nicht mehr den Arm, den er hat. Es ging nicht. Guck mal bei den Flatterbällen Richtung Seitenlinie, die gepickt wurden und auch der Seamball, da war nicht mehr so viel Juice drauf wie früher.
Ich glaube, ich habe sogar gerade noch gelesen, wo ich mir noch ein paar Sachen angeguckt habe, dass kein einziger Passversuch über 20 Yards war in diesem Spiel.
Ja, das würde mich nicht wundern. Und auf der anderen Seite, Tom Brady ist älter, ist 43, aber ich glaube, der hat ja mal dieses Buch geschrieben, da TB12, wie er fit bleibt, ne?
Ja.
Pass auf, ich glaube tatsächlich, dass er früh in seiner Karriere verstanden hat, wie kein anderer, dass wenn du lange spielen willst, ist dein Körper dein Kapital und ich glaube, der investiert richtig viel in diesen Körper. Weil guck dir Philip Rivers an. Mann, Philip Rivers ist 4 Jahre jünger.
Ja, aber guck mal, das Ding ist ja immer ein Ranking, ne? Trotzdem, Drew Brees hat auch, glaube ich, auf seinen Körper geachtet, aber das kommt
ja,
auch dran, wie viele Hits
als Tom.
Wie viele Hits hast du über deine Karriere kassiert, ne? Wie kümmerst du dich um deinen Körper? Aber am Ende des Tages dann trotzdem auch, immer wenn es wieder ausgefüllt, dann wird zum nächsten Level und du vergleichst Leute, dann kommst du immer wieder drauf an, trotzdem auf ein paar andere Sachen, die wir einfach gar nicht einkalkulieren können. Kann doch.
Ja, aber glaubst du nicht, dass ja, die Gene natürlich auch, aber
in der NFL habe ich so hart trainiert, denkst du, ich sah irgendwie annähernd aus wie ein anderer NFL-Spieler wie Kasim?
Nein. Aber du hast Cookie-Hüften.
Ja, also halt, die habe ich von der Geburt bekommen, ey, und ein paar Kankles, genau. Was soll ich machen, ey? Kann ich nicht ändern.
Oh, das so ist so oder so die beste Geschichte, dass Björn Werner immer mit Tights gespielt hat. Ey. Aber nein, nichtsdestotrotz, unabhängig von all dem, glaube ich, das ist schon ein Faktor. Und ich finde es beeindruckend zu sehen, was Tom Brady in dem Alter noch macht. Ey, der ist nur 3 Jahre jünger als ich.
Ja, natürlich. Das ist. es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ja. Nochmal ganz kurz zu Drew Brees. Weil da wollen, wir wollen es ja nicht auf einen schlechten, hier, in einer schlechten Aura enden bei Drew Brees. Unfassbare Karriere. Einer der besten Quarterback aller Zeiten. Wir konnten das genießen. Ne? Wir haben das live mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sein letztes Spiel ist. Man wird ihn vermissen. Ich glaube, wenn die erstmal die ganzen alten Goats jetzt weg sind, dann sagt man so, oh shit, okay, die sind weg. Ne? Und dann sagst du, wo sind sie hin? Weil die ganzen Jungen, da sind viele junge Spieler, die sich gut machen, aber die werden auch über die nächsten Jahre ausgefiltert. Können sie es genauso wie ein Drew Brees und Tom Brady jedes Jahr machen? Und das ist der Standard, den die gesetzt haben, ne? Ein Tom Brady, ein Drew Brees, ein Peyton Manning. Aber Tom Brady, was er einfach auch mit seinen Leadership-Skills machen kann. Weil dieses Spiel hat die Defense von den Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Das kannst du erzählen, was du willst. Aber die Energie, die ein Tom Brady mitgebracht hat, alleine schon zu den Tampa Bay Buccaneers, jetzt über die ganze reguläre Saison, Gronk hat wieder gut gespielt. Jetzt sagen alle, voll viele Hater da draußen, ja, haben ein All-Star-Team zusammengestellt. Saints haben auch ein All-Star-Team. Oder nicht?
Ja, natürlich, Sanders. Also. Bei den Saints hat natürlich nicht geholfen, dass Latavius Murray konnte nicht spielen, das ist nicht so schlimm, aber Taysom Hill, ihr Gadget-Guy.
Ja. Und der dann war der Gadget-Guy einmal ganz gut, James Winston, der dann einfach einen 53-Yard-Touchdown
raus. 56.
56 sogar, boah, war ein schöner Pass, ich muss gerade an ein Meme denken, was ich auch auf NFL-Memes gleich gesehen habe. Nach jeder Interception haben die irgendwie sowas gemacht, als würde er die ganze Zeit so zucken, als würde er reinrennen und der Coach sagt, nein, hold back. So weiß ich, was ich meine, als wäre James Winston die ganze Zeit so, ah, jetzt ist meine Zeit, nach jeder Interception. Aber Tom Brady du kannst Tom Brady nicht hassen. Du kannst Tom Brady nicht hassen. Weil die Turnovers haben es gemacht, du hast gerade gesagt, 3 Interception von Drew Brees, dann der forcierte Fumble, Recovery von White, das waren 4 Turnovers für die Tampa Bay Buccaneers, also sozusagen sie haben 4 Turnovers gewonnen, also den Ball viermal zurückgeholt und sie haben nicht einmal den Ball abgegeben. So kannst du kein Spiel gewinnen. Was ist denn da die prozentuelle Chance? 0,001, dass du das Spiel gewinnst?
Ja, die Tampa Bay Buccaneers.
Also auf der Seite von Saints?
Die Tampa Bay Buccaneers kannst du natürlich auch wieder argumentieren, ja, die hatten Glück. Interception von ich glaube, es war die 43, Johnson, ne? Wo er die Füße nicht in Bounce bekommen hat von Brady. Die wäre kritisch gewesen. Dann Harris, der Returner. Was hatte der bitte für 2 Returns? Der eine für einen Touchdown. Der hätte dem Spiel einen anderen Twist gegeben. Block in the back. Kommt zurück.
Aber was sagst du immer? Oder hätte, was sagen wir im Football?
Wäre
2-3 Spielzüge aus dem ganzen Spiel sind es immer, wo du sagen kannst, ja, wenn da aber es anders ausgegangen wäre, hätten wir das Spiel gewonnen. Sowas werden wir auch gleich bei den Cleveland Browns und Kansas City Chiefs Spiel besprechen. Das ist Playoff Football. Die Intensität war auf jeden Fall da.
Oh, die war geil.
Das war wirklich, die Defense von den Buccaneers haben Lights Out gespielt. Die Saints, Defense haben auch nicht schlecht gespielt, die konnten sie bloß nicht nach den Turnovers stoppen, ne? Die Points off Turnovers. Da hat Tom Brady einfach gezeigt, also Tom Brady ist. Aber so im normalen Spielverlauf war die Saints-Defense ja nicht schlecht. Das Spiel ist ja 30-20 ausgegangen, das war ja noch knapp.
Aber ich würde tatsächlich sagen, dass die Saints-Defense, sie spielt mit viel Intensity, ne? Dieser Gardner, Johnson, dann Jenkins, ey, der ist da vorne an der Line of Scrimmage, Cam Jordan, die bringt schon ordentlich Juice mit.
Was hast du gesagt? Keiner ist in die Nähe von Gardner Johnson gekommen, die 22 von den Saints, damit die nicht rausfliegen?
Nee, den haben sie ignoriert, aber ist auch gut so. Pass auf, aber ich finde, in dem Spiel hast du gesehen, dass die Buccaneers nicht nur die Intensität gematcht haben, sondern als Motivation genommen haben und noch mit noch mehr Intensity gespielt haben. Und zwar nicht nur auf der defensiven Seite des Balles, auch in der Offense. Ey, die sind wie sie dem Ball gelaufen sind, war ein Statement. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt für das NFC Championship Game, weil 127 Yard Rushing ist jetzt, ist okay, aber...
Ist okay. Ist okay.
Aber
okay.
35 Rush Attempts, das ist nicht normal bei Bruce Arians. Dass du 35 Mal versuchst, den Ball zu laufen, 33 Mal versuchst, den Ball zu passen. Das war ein geiler Mix, weil das hat der Offensive Line die Möglichkeit gegeben, einmal den Pass-Rush unter Kontrolle zu bekommen und auf ihrer Seite die Intensität zu bringen. Die 66, Jensen, hast du gesehen, was der für einen Spaß hatte? Der hat Anzalone zersknetzt an der Seitenlinie bei so einem Screen Pass, glaube ich, zu Antonio Brown. Der hatte, ich keine Ahnung, was bei dem im Gatorade war, aber der war gut drauf. Laufspiel war nicht ultra erfolgreich, aber es war konstant da. Ronald Jones 62 Yards, Leonard Fournette 63 Yards. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Und dann die Defense. Todd Bowles, Hut ab.
Na, voll.
Todd Bowles, Hut the fuck up, Alter.
Die haben alles gemacht. Sie haben nicht Drew Brees einmal gesackt, aber dafür haben sie die ganze Zeit Druck aufgebaut. Und dann, Devin White war ein Maniac, wie man das da drüben sagt. Ne? Also der hat, was hat er nicht gemacht? Was hat Devin White nicht gemacht? Gefühlt jeden Tackle gemacht. Dann den Ball rausgehauen, Interception. Boah. Und dann nach der Interception, glaube ich, war das, oder war es nach der Fumble Recovery, wo er den Offensive-Spieler einfach nimmt und so richtig Truck mit dem Vorarm, so richtig oldschool, so ein oldschool-Truck und wirft ihn erstmal so drei Yards nach vorne und du warst, oh shit, der spielt gerade ein komplett anderes Spiel im Kopf. Das siehst du manchmal bei Spielern einfach, die im Kopf ganz anders ticken, wenn sie gerade irgendwas machen.
Weißt du, was auch interessant ist? Dieser Gameplan und wie die Tampa Bay Buccaneers gespielt haben, hatte fast schon so ein bisschen Geschmack von New England Patriots. Ich sag's jetzt. Oh. Weil guck mal, den Ball gelaufen. Weil im Dezember und im Januar laufen die Patriots, wenn es kalt wird, den Ball. Ne? Haben wir immer so gesprochen.
Hab ich selber die Erfahrung gemacht.
Siehst du? Du lagst auch einige Male in Embryonalstellung auf dem Rücken, oder?
Zweimal in den Playoffs. Das hat nicht Tom Brady hat uns zerstört, sondern das Laufspiel. Und wir haben über 200 Yards zugelassen, plus 4 Touchdowns oder so auf dem Boden.
Pass auf, sie sind den Ball gelaufen. Und guck, wer war der Leading Receiver bei dem Tampa Bay Buccaneers? Richtig. Great. Leonard Fournette. Leading Receiver, 5 Catches und der hatte sogar, glaube ich, noch 1 oder 2 Drops und danach 4 Catches für Cameron Braid. Das war so ein bisschen, wir laufen den Ball, werfen den Ball zu Running Backs und machen keinen Fehler, sind ultra konservativ. Bei dritten und kurz auch nicht immer die Piff geworfen, Ball gelaufen.
Ja, weil das war schlauer Football, weil die Turnovers haben sie natürlich auch in eine gute Feldposition gebracht, wo sie halt einfach, das ist halt, was Tom Brady am besten kann. Ein Spiel kontrollieren. Das kann Tom Brady, er versteht die Situation, er versteht die Risiken, die er eingeht in verschiedenen Spielsituationen. Das macht ihn so verdammt gut. Das war ein Battle. Die Turnovers waren der Unterschied. Dafür, dass es 4-0 Turnovers waren, war es ja noch ein knappes Spiel. Das darf man nicht vergessen, weil das ist eine Menge, das Turnover-Margin 0-4 ist normalerweise meistens schon ein Blowout.
Das stimmt. Weißt du, ich bin überrascht, aber andersrum nochmal Respekt an die Defense der Buccaneers und an Todd Bowles, weil der Mann, der die meisten Catches in einer Saison in der NFL-Geschichte hat, war Non-Factor.
Der war weg.
Emmanuel Sanders, 6 für 48, 8 Yards pro Catch. Cook, 5,6 Yards pro Catch. Der Einzige, der wirklich da geliefert hat, war Smith. Ne? Der Traquan Smith, der hatte den langen da für 56 und dann hat er noch einen Touchdown. Aber ansonsten ging da gar nichts. Drew Brees, 134 Yards.
Weißt du, was ich gerade realisiere? Was deren Zeitfenster, einen weiteren Super Bowl zu gewinnen, ist, glaube ich, hiermit jetzt einfach zu Ende gegangen.
Für die Saints? Ja, der ist durch jetzt.
Man redet immer von diesem Zeitfenster, dass du dein Team zusammenbaust mit dem Cap Space, mit dem Talent, mit dem richtigen Quarterback, mit der richtigen Defense. Besser wird's nicht. Die hatten jetzt ihre Chance die letzten zwei, drei Jahre. Die letzten 2-3 Jahre haben sie auch immer gut gespielt, dann in den Playoffs nicht geschafft. Sind immer rausgeflogen. Also, ich glaube, es wird eine lange Zeit, jetzt wo Drew Brees auch wieder weg ist. Die werden nicht so erfolgreich die nächsten Jahre mit Jameis Winston, Taysom Hill.
Was denn mit einem Blockbuster-Trade? Michael Thomas weg, hol dir einen Quarterback, trade rauf. gib noch einen Draftpick dazu und hol den jungen Quarterback und start den Rebuild, während du noch Kamara hast.
Ja, das ist ja, und diese
Defense. Weil Michael Thomas ist verdammt teuer, ne?
Das ist
er. Und der, sag mal, ist das, bin das nur ich? Er ist ein guter Passroutenläufer, aber er ist ja kein Speedster, ne? Der sieht immer so ein bisschen paddelfüßig aus.
Ja, komm. Er hat jetzt eine schlechte Saison, weil er auch von der Verletzung
war verletzt.
Was heißt schlechte Saison? Er hat jetzt ein schlechtes Spiel, sagen wir so. Aber er war ja ganz sehr verletzt. Er ist schon sehr, sehr gut. Aber du hast recht, jetzt mit Drew Brees weg. Du hast eine starke Defense. Du hast ein Laufspiel noch mit Alvin Kamara. Du hast eine sehr, sehr gute Offensive Line. Vielleicht macht es Sinn, ihn zu opfern, dafür, dass du...
Auf jeden Fall. Weil es gab ja auch ein bisschen Geiles. Beef mit ihm. Insofern.
Das war es auch, genau. Ja,
vielleicht opferst du ihn einen Draftpick und sagst, okay, ich hol mir was Schnackeliges Neues ran. Aber jetzt, um das abzuschließen, die New Orleans Saints, eine Ära geht zu Ende. Ihr durftet ihn noch miterleben. Dafür geht eine Ära weiter. Und ich habe heute Morgen was Interessantes gehört. Über Tom Brady. Wenn du Tom Bradys Karriere irgendwo 2011 oder 10 beendet hättest, ne, wäre das schon eine Hall of Fame-Karriere.
Ja, ja.
Und der, pass auf, 10 Jahre später, nochmal drauf, noch eine Hall of Fame-Karriere. Der hat zwei Hall of Fame-Karrieren eigentlich.
Ey, du kannst mir erzählen, was du...
Wenn du jetzt nicht sagst, der ist der GOAT, ne, dann bist du Tom wahnsinnig.
Tom Brady ist der Beste aller Zeiten.
14.
Du kannst mir erzählen, was du willst.
Das ist sein 14. Conference Championship Game.
Ja, und
in 21 Jahren.
Ja, und irgendwie neunte aus den letzten 10 Jahren.
Ja, konnichiwa, Bitches. Insofern.
Und warte. Und dann zeigt er allen einfach nochmal den krumm, die Gichtkralle und sagt, ich hau ab bei den Patriots und ich gehe zu den Buccaneers und werde es da genauso machen. Auch wenn er nächste Woche rausfliegt, hat er alles bewiesen, dass er das schaffen kann. Er ist der GOAT. Kannst du mir erzählen, was du willst?
Okay. Beruhig dich mal jetzt.
Er ist der GOAT, Mann.
Aber nächste Woche muss er rauf ins kalte Lambeau Field.
Und das ist für Aaron Rodgers. Oh, Mann. Aber weißt du was? Das habe ich ja angesprochen. Da war der erste Kommentar. Ja, aber Tom Brady. Ja, Tom Brady kennt sich aus in der Kälte. Aber ich rede auch immer von den Teamkollegen. Und außerdem ist es auch nochmal was anderes, wenn du die letzten Jahre da gespielt hast oder... Ein Mensch ist ein Gewöhnungstier, ne? Er hat die ganze Zeit, er ist schön braun gebrannt, du siehst Tom Brady, schön Sunny Boy, Florida. Trotzdem, auch wenn er, wie viele Jahre war er jetzt bei den Patriots? Was war das jetzt?
20.
Insgesamt? 20. In der Kälte gespielt hat. Das letzte Jahr war er nicht in der Kälte, ne? Das macht nochmal einen Unterschied. Aber ich bin gespannt. Weil das ist, jetzt sprich wieder voraus auf unsere Freitagfolge, aber das ist Aaron Rodgers Chance. Sozusagen, sich auch in diese Kategorie da hoch hinzupacken, Top 3 Quarterback of all time mit diesem Super Bowl, ne? Ist so.
Ja, also.
Also, komm.
Lass uns nicht schon weit nach vorne gucken. Wir müssen auf
dein
das
Spiel hier, ey.
Das frühe Spiel. Die Kansas City Chiefs empfingen die Cleveland Browns, den Underdog. Und was sollen wir sagen? Das Spiel. Hatte dann noch ein bisschen Drama am Ende in sich, Herr Werner. Die Chiefs retten es über die Zeit. Kann man das so nennen? Ja. Sie retten es über die Zeit. Ja. 22-17.
Und die dicken Cojones von Andy Reid machen es dann am Ende, ja. Und von Chad Henne. Ey, aber das Spiel fing ja erstmal an, wo ich dachte, oh shit, die Browns, das ist genau das, was ich erwartet hatte. So weiß ich, was ich meine, die Patrick Mahomes, die Offense, die einfach generell das Team, zu talentiert. Und ich hab mir mal am Samstagmorgen meinen Rücken rausgeschossen und ich lag erst da und dann, bis zum dritten Quarter, glaube ich, war das dritte Quarter, dann stand ich auf einmal einfach so, nein, die Browns gewinnen doch jetzt nicht gegen die Kansas City Chiefs, weil Patrick Mahomes mit seiner Gehirnerschütterung da draußen ist, ey. Aber ich habe mich schon wieder vorgesprungen. Fangen wir kurz erst an in der ersten Halbzeit. So.
Ja, die Pat Mahomes und die Chiefs sind wie erwartet ja in der ersten Halbzeit erstmal davongelaufen. Zur Halbzeit stand es 19-3.
Ne? Ja, und es sah so aus, easy peasy.
Es war alles jubti, es löppt, aber
wie wir Football so erkennen.
Weißt du, was mich wahnsinnig gemacht hat?
Was denn?
Dass zwei Sachen bei den Browns. Einmal, dass sie komplett ihre Identität verloren haben in der ersten Halbzeit. Da haben sie für mich gefühlt schon das Spiel verloren. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Weg vom Laufspiel meinst du jetzt?
Weg vom Laufspiel. Sie wollten, Stefanski, ich habe es gestern gesagt, und ich bin auch schuldig, dass auch das ist mir schon passiert, dass du irgendwann dich selbst outsmartest als Coach. Du musst Tendenzen brechen und machst wilde Sachen. Am Ende des Tages musst du eigentlich sagen, ey, das ist unsere Identität, die behalten wir bei.
Man muss ihn aber auch in Schutz nehmen. Es ist nicht einfach, gegen Patrick Mahomes mit seiner Offense seine Identität beizubehalten.
Nein.
Weil es geht. Es war ein Fehler, aber ich sag, es ist schwerer als gegen ein Kansas City Chiefs Team, was da sofort nochmal heiß startet und du fühlst gleich diesen Druck, das zu matchen. Aber das ist der Fehler, was ja die meisten machen. Sie matchen, sie probieren zu matchen, können es aber nicht matchen.
Ja, nee. Wenn du die Kansas City Chiefs spielst mit einem Team wie die Browns, ne? Dann sagst du, okay, pass auf. Oder andersrum. Warum zeigst du deinen Nippel? Das ist widerwärtig. Das war jetzt. Warum zeigst du mir dein altes Treckerventil? Das ist furchtbar. Jetzt bin ich raus.
So gewinne ich alle, Leute, so gewinne ich alle meine Diskussionen, ey. Der ist so widerwärtig.
Hat dieses sleeveless Ding an. Und entweder, wenn er nicht mehr weiter weiß in der Diskussion, zeigt mir jetzt die Cookie-Hüfte oder ein Treckerventil.
Ich hab diese Diskussion hiermit gewonnen. Nein, also komm, überleg nochmal, Gaskus, tut mir leid. Pass auf.
So, liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, oh, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit den ganzen Trips, Moment, die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu.
Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Wenn du gegen die Kansas City Chiefs spielst und du hast ein Team wie die Browns, das den Ball laufen kann, und darauf basiert, dass du Play-Action-Passing-Game damit dann erfolgreich bist, ne? Dann willst du so eine high-powered Offense zuerst einmal willst du sie vom Feld halten. Damit, weil, weißt du, wenn sie nicht auf dem Feld sind, können sie nicht scoren. Dann willst du defensiv sagen, zwing die Chiefs dazu, lange Drives zusammenzupacken, weil die Chiefs mit Tyreek Hill, die scoren halt schnell, ne? Nur das Time-of-Possession-Battle zu gewinnen gegen Kansas City reicht nicht. Ja, du kannst den Ball 12 Minuten haben, sie nur 5, aber in den 5 Minuten machen sie 1, 2, 3, psch,
1, 2, 3, psch. Die Chiefs brechen alle Tendencies, die man normalerweise in anderen Spielen sozusagen anguckt.
Richtig, aber wenn du den Ball in der ersten Halbzeit, Nick Chubb, in der ersten Halbzeit 5 Attempts hast, insgesamt, Baker Mayfield hatte, glaube ich, 1 Scramble, aber 5 Runplays, 5 gecalled, give me a break, dann hast du es verdorben.
Na, vor allem insgesamt im ganzen Spiel nur 13 und immer wenn er den Ball hatte, sah es sehr gut aus.
Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie dann einen besseren Mix gefunden und auf einmal kamen sie dann auch ran, weil dann hast du nämlich gesehen, dass die Cleveland Browns, und das kommt wieder zurück dahin, was ich sag's jetzt mal, und das klingt wahrscheinlich wieder scheiße und alle werden sagen, aber Analytics sagt was anderes. Ich gebe einen fetten Treckerventil da drauf. So. Wenn du das Gefecht in the Trenches bei den dicken Jungs, wenn du das gewinnst, du musst gar nicht so viel Yards per Play haben, aber wenn du physisch dominieren kannst, du hast es in dem Spiel gemerkt, als sie in der zweiten Halbzeit angefangen haben, den Ball zu laufen.
Und, bei den Packers hast du das noch gesehen.
Ja, da ich hast du gemerkt, oh, das Spiel dreht sich gerade. Dann hat sich Mahomes verletzt und dann hat sich's richtig gedreht. Und das ist das, das kannst du mit Analytics nicht festhalten. Dieses Gefühl auf dem Platz, das du auch kennst und ich kenne, weil wir Defense gespielt haben, wenn du weißt, alles klar, ist ein Gegner im Griff, auf einmal fangen die an, den Ball zu laufen. Ja, die kriegen nur 3, die kriegen nur 4. Es gibt jedes Play gibt es ein paar an Schmierhals. Irgendwann sagst du auch, oh, Alter, ey, shit. Und dann geht der Drive 10 Plays.
Eine Statistik, die du nicht hast, wäre es more physical, ne? An der Line of Scrimmage. Wer gewinnt die Line of Scrimmage? Deswegen guckt man ja auf die Statistiken, um immer das meistens rauszuholen aus dem Spiel, wenn du es gesehen hast, mit Laufyards. Aber du kannst komplett dominieren an der Line of Scrimmage, ne? Und du hast es nicht gesehen, das Spiel, und dann guckst du auf die Statistiken und dann sagt es dir vielleicht doch was anderes.
Und guck mal, Pat Mahomes war in der ersten Halbzeit 19 von 25, 233 Yards, war schon wieder klar, ja, der macht über 400. Noch vielleicht 2 Touchdowns obendrauf. Sie hatten 60 Yard Rushing. Sagst du, ja, läuft. Und die Defense der Chiefs hat sich gar nicht schlecht gemacht, weil sie haben, wie gesagt, das Laufspiel 18 Yard Rushing.
Also sie mussten es ja, auch nicht stoppen, weil die nicht den Ball gelaufen sind. Ne?
Ja, so. Die haben sie natürlich dazu konzeptionell gezwungen, weil sie, da war ja Box mächtig gemacht, Traffic. Ja, aber kein Team, laut Stats, laut Analytics, hat so viel Stackbox in der NFL Regular Season gesehen wie die Cleveland Browns. Das heißt, und sie sind trotzdem dagegen erfolgreich gelaufen. Das war eine Entscheidung, die sie gefällt haben, die meiner Meinung nach eine falsche war. Aber dann kam die zweite Halbzeit.
So, jetzt. Wann war das letzte Mal, wo ich gesagt habe, okay, Andy Reid, was ist das für eine Entscheidung? Das war schon lange her, weil sie so erfolgreich waren. Aber nachdem Patrick Mahomes sich schon verletzt hatte, ich glaube, es war am Knöchel, nee, sein Big Toe, ne, sein großer Onkel, da hat er sich verletzt, ist ja schon auch rumgehumpelt. Warum kommst du auf die Idee, Speed Option die ganze Zeit zu spielen mit Patrick Mahomes? Wenn ja schon am Anfang in der Endzone, kann man verstehen so, ne? Dann war es ja Dritter und kurz, wieder Speed Option, dann kam der Tackle, Der Tackle, ich weiß immer noch nicht, wo er sich seinen Kopf sozusagen...
Als er auf dem Boden oder auf seinen eigenen
Arm gehauen ist. Ja, aber es sah gar nicht so brutal aus. Das sah
komisch aus. Ja, wir sehen es ja aber immer in Zeitlupe.
Genau, das ist es sah komisch aus, wie er, der Defensive-Spieler rübergerollt ist und noch seinen Arm am Hals von Patrick Mahomes so war, ne? Aber wie Patrick Mahomes aufgestanden ist, ich so, oh shit. Da wusstest du schon, er ist out for game. Da wusstest du schon automatisch. Ja. Und ab dem Zeitpunkt waren an der Seitenlinie die Browns so,
okay.
Es tut uns leid für Patrick Mahomes, aber oh High shit. Five. Ja. So, die haben es ja nicht mit Absicht gemacht, ne? Aber das war der Moment, wo du wusstest es schon, jetzt kippt das ganze Spiel, ey. Und da dachte ich einfach, könnt ihr das jetzt durch? Und da stand ich, bin rumgesprungen mit meinem kaputten Rücken, wo ich eigentlich die ganze Zeit liegen sollte.
Aber pass auf. Ich weiß, wir sind jetzt schon in der zweiten Halbzeit, aber lass mich nochmal zurück in die erste Halbzeit gehen. Da gab es ja auch am Ende den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war's für die Browns, das wird heute nichts. Hol es dir nochmal ins Gedächtnis. Baker Mayfield findet Higgins. Rennt runter die Seitenlinie, macht sich lang und wie hieß er? Daniel Sorensen, Dirty Dan, kommt rein mit einem Hit und der Ball kommt raus und geht aus der Endzone raus.
Sehr wichtiges. Ja,
und dann kommt Pat Mahomes nochmal zurück und bringt sich nochmal in Field Goal Range und die kicken Field Goal. Da habe ich gedacht, boah, das ist auch so typisch wieder.
Gut, dass du hast mich gerade aktiviert. Weil da wollte ich eigentlich noch hinkommen, habe ich wieder voll vergessen.
Ja, komm, dann mach mal was.
Das ist die dümmste Regel.
Was habe ich gestern in der Sendung gesagt?
Hast du es gesagt?
Ach, hast du nicht geguckt?
Doch, ich habe dir zugeguckt.
Du Lügner!
Ich habe dir zugeguckt. Nein, okay. Dann sag du es jetzt nochmal.
Nein, erzähl mal. Ich habe es gestern ja schon in der Sendung gesagt.
Es ist absolut einfach die dümmste Regel im Football, dass du jemanden so bestrafst, wenn er was Gutes macht und probiert einfach für die letzten Inches zu kämpfen. Du verlierst den Ball kurz vor der Endzone. Wenn der Ball in die Endzone rausfliegt, ist es ein Touchback, das andere Team kriegt den Ball. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum es keine bessere Lösung gibt von der NFL. Pack den Ball wieder zurück, wo die gerade herkam.
Oh, guck mal, genau 1-1, das habe ich gestern gesagt.
Okay, dann habe ich dir doch zugeguckt, wollte einfach deine Linie nochmal klauen.
Ja, du Laberlauch.
Oder pack ihn an die 1-Yard-Linie raus. Du kannst doch aber nicht einen Spieler so, ein Team so bestrafen, die... Das sieht man jedes Jahr im wichtigen Moment und das war mega wichtig im Spiel.
Ja, aber hör mir doch mal zu, sonst zeige ich dir auch gleich meinen Nippel. Aber... Ist es nicht auch schön, weil während ich gestern auch genau das Gleiche gesagt habe, kam mir eigentlich in den Kopf, wir beschweren uns ja immer, das ist immer nur, eigentlich sind ja alle Regeln dafür da, dass die Offense erfolgreich ist. Das ist die eine Regel.
Stimmt.
Das ist die eine Regel, wo wir auf der defensiven Seite des Balles sagen können, ja, ist vielleicht nicht gerecht, aber dafür ist auch alles andere geared up dafür, dass ihr Touchdowns macht. Ja, die ist echt böse.
Ich weiß,
muss man sagen.
Das war die Chance, also für die Chiefs, geil, alles, aber das ist einfach, nein, diese Regel, da müssen die was ändern. Und es war, hat auch jeder im Internet, da haben so viele Ex-Spieler, die das Spiel geguckt haben oder auch aktive Spieler getweetet dazu, dümmste Regel, also jeder sagt es. Finde mir eine Person, die sagt, ja, die Regel macht Sinn. Die macht einfach keinen Sinn. Warum ist das ein Touchback?
Weißt du, was auch keinen Sinn gemacht hat für mich? In dem Spiel, ich habe es auch gesagt, es waren noch, wie viel waren noch zu spielen? 4:27 oder irgendwas. Sie lagen 17-22 hinten. So, und hatten nur noch einen Timeout. Ich weiß, sie waren in ihrer eigenen Hälfte, aber Stefanski hat dann gesagt, alles klar, 4.9, ich punte und schicke meine Defense raus. Mit einem Timeout und dann hat Henny das Ding, sie sind es ja dann sozusagen die Uhr runtergelaufen.
Siehst du, ich habe euch zugeguckt, weil da hat Stecker sogar noch gesagt, ja, ich würde dafür gehen. Da war Stecker, muss man sagen, da hat Stecker gut die Situation, ne?
Ich habe gesagt, ich würde dafür gehen und er hat gesagt, das ist auch in der eigenen Hälfte. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, aber es ist gefährlich, vielleicht kriegen sie den Ball nicht zurück. Du hast nicht zugeguckt, du hast wieder irgendwo.
Mann, erzähl doch nicht. Popo gefummelt, da hat Stecker doch gesagt, ja, gehen Sie jetzt dafür, Coach. Und du hast gesagt, nein,
Stecker war so heiß gestern.
Warum?
Ich habe so gelacht. Der Stecker war heiß, aber richtig gut vorbereitet und der wollte alle Informationen abschießen. Stecker war gestern.
Er war vorbereitet. Aber pass auf. Genau, so, da haben wir jetzt schon diese zwei Spielzüge, die einfach game-changing, also weißt du, altering ist. Oder sagen wir es mal so, ein Spielzug, aber auch eine Entscheidung, ne? Nicht sozusagen im vierten Quarter dafür zu gehen bei 4 Minuten noch was. Weil sie haben dann nicht mehr den Ball wiederbekommen. Chad Henne kam rein, boah, Alter, der ist schon Ewigkeiten in der NFL, war bei den Jaguars, ich habe gegen ihn bei den Jaguars gespielt. Unfassbar, ne? Der war immer der Ersatz-Quarterback, boom, kommt aber rein. Dann sind die in der 4-Minute-Offense, die wollen die Zeit runterholen. Ey, ein First Down noch und es ist Game Over. Schön hätte Dritter und 14 und der mit seinen Riesen, kennst du dieses Meme von South Park, wo die dicken Eier einfach in der Schubkarre haben und was hast du von Andy Reid bei Pat McAfee gesehen? Das war aber Schön Henny, der läuft einfach los und ich wusste gar nicht, dass der so schnell ist. Rennt da oder siehst du, ich hab dir zugeguckt und dann hast du gesagt, hä, warum springt der da so komisch da rein? Warum macht der sich nicht lang? Siehst du? Das war der Beweis, dass ich zugeguckt habe.
Ja.
Das hast du gesagt. Und er ist dann Vierter und Inches und dann kam die Schubkarre mit den dicken Eiern von Andy Reid raus. Und sie, anstatt zu punten, gehen sie dafür.
Sprint Ride Option.
Alter.
Sprint Ride Option. Und dieser Spielzug, das ist der gleiche Spielzug, den sie im Spiel gegen die Miami Dolphins in Miami, dass sie fast verloren hätten, da war genau das Gleiche, sind sie genau den gleichen Spielzug gelaufen. Wenn es Vierter und Kurz ist, ne, und du hast Tyreek Hill auf deiner rechten Hash als Defense, rechtshändigen Quarterback, weißt du, die weite Seite des Feldes ist nach links, der rollt rechts raus und Tyreek Hill gibt dir einen Move zu, ja, läuft in die Flats.
Ja, gebe ich dir recht.
100%.
Aber hier sind noch zwei Sachen, die man immer noch mit einkalkulieren muss. Es ist ein Ersatz-Quarterback, der noch nicht so viele Bälle geworfen hat zu diesem Zeitpunkt. Und zweitens, bei jedem Pass ist da noch diese kleine Chance, dass der gedroppt werden kann. Also das Risiko einfach trotzdem, wenn man das Szenario nimmt, hat er einfach, und Andy Reid hat es ja auch danach irgendwie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, man darf keine Angst haben, einfach let's go, so attack.
Scared money won't make money.
So, genau. Und die kriegen das First Down, Game Over. Also, glaub mir, viele Coaches hätten in der Situation, auch wenn es eine gute Feldposition war, wären das Risiko nicht eingegangen und gesagt, wir punten, probieren die da hinten in der eigenen 20 irgendwie runterzukriegen, lassen unsere Defense das Spiel finishen, weil sie brauchten ja einen Touchdown und nicht nur ein Field Goal. Also, das von der Situation her hättest du, glaube ich, 75% der Coaches, die gesagt hätten, wir hätten gepuntet, wärst du nur ein Field Goal gewesen und die hätten mit einem Field Goal gewonnen. Ja, keine Ahnung, alter Schwede, da war ich.
Und du hast auch vergessen, dass Henny ja dann auch, war es gleich in seinem ersten Drive, ich dachte, es war ein Punt, aber das war kein Punt, das war ein,
ich weiß gar nicht,
was er da gesehen hat.
Ich dachte, was macht der denn? Er war so, Augen zu, fuck it, einfach das Ding tief in die Endzone werfen. Da war keiner Oh Mann.
Individuell muss man sagen, guck mal, Nick Chubb hat dann am Ende 13 Carries gehabt und Kareem Hunt 6. Also in der ersten Halbzeit 5 Rush Attempts von Running Backs. 5. Und in der zweiten Halbzeit dann insgesamt 19. So, dann kommt es wieder hin. Das hätten sie in der ersten Halbzeit machen müssen. Weil guck mal, Hunt und Chubb hatten beide ein Average von 5,3. Die haben das Ding, hast du es in der ersten Halbzeit verdorben mit Laufspiel vergessen, dann der Fumble aus der Endzone raus von Higgins. Da, und dann bist du immer noch im Spiel, weil Pat Mahomes raus ist und dann hast du nicht die Klöten bei Vierten und ein paar Zerquetschte mit unter fünf Minuten dafür zu gehen. Ja, und Andy Reid, der sagt halt, fuck it, let's did it. Und die Kansas City Chiefs Defense, muss man sagen, die haben Jarvis Landry, ne, gut in Check gehalten. Das war ja deren Fokuspunkt bei den ganzen Bootlegs. Der hatte 7 Receptions für 20 Yards. 2,9 Yards pro Catch. Und ey, Tyrann Mathieu's Interception. Ich habe sie schon geahnt, weil er war der Robberman, der runterkam und nur darauf gewartet hat. Das war well designed, well played. 7. Interception in diesem Jahr. Aber jetzt frage ich mich natürlich, was wird das im Championship-Game bei den Bills? Nein, stimmt gar nicht. Die Bills kommen ja into town.
Die Frage, das wird jetzt die Headline sein.
Pat Mahomes, ja oder also, nein?
Ich bin gerade ja. selber, ich werde, ich glaube, die NFL muss da, entscheidet es, ja?
Und weißt du was? Die wird sagen, wir können nicht mit Chad Henne gegen Josh Allen gehen, wir brauchen unser Gesicht. Ja, komm, geht schon.
Von dem Andy Reid nach dem Spiel. Ja, Patrick Mahomes geht es schon viel besser. Ja, natürlich sagst du das. Weil du weißt, ohne Patrick Mahomes wird das nichts. Oh Gott, ich hoffe, naja, sagen wir es mal so. Dass ich hoffe, dass Patrick Mahomes spielt, ich hoffe zuerst, dass er gesund ist und dass er auch gesund in das Spiel ging und dass es eine leichte Gehirnerschütterung war und jetzt keine, dass er keine dumme Entscheidung macht und dass ihn für sein weiteres Leben in Gefahr packt.
Ich glaube, der wird spielen. Er war sichtlich angesäuselt.
Alter, der konnte gar nicht. Ich wusste nach dem Tackle, dachte ich mir so, komm, du hast ja diese Tackles, wo du sagst, okay, das ist eine Gehirnerschütterung, so Kopf gegen Kopf oder keine Ahnung, du siehst einfach irgendwie was Komisches. Nach dem Tackle dachtest du, okay, er steht jetzt auf. Du hast nicht einmal ganz kurz, also hattest nicht eine Sekunde daran gedacht, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Auf einmal, er kommt hoch. Und du hast seine Augen gesehen mit der Kamera. Der war weg, Alter.
Weißt du was? Weißt du, wo ich schon gemerkt habe, dass was nicht stimmt? Als er wird getackelt, kommt runter und er fällt dann. Und normalerweise, wenn du deine Hand richtig zur Faust geballt hast, ne? Kennst du das, wenn die Leute bewusstlos sind und die Faust weiterballen, weil du weißt, Digga, da sind Lampen aus und das Letzte, was du noch gedacht hast, das ist die Information in deiner Faust.
Oh Mann, ey.
Faust zu. So, der Rest labberig, aber die Faust immer noch geschlossen. Aber mit Henne, anything is possible. Das war der geilste Post. Anything is possible. Ja. Ich glaube auch, der ist ja auch vom Feld selbst, der ist ja gejoggt in die Kabine.
Ja, aber das hat er mit dem Gedanken. Oh. Aber das ist ja das Ding. Das ist ja das Gefährliche bei der Gehirnerschütterung. In dem Moment sieht es halt brutal aus. Weißt du, und das macht was mit deinem Gehirn und danach bist du dann immer schon wieder bei dir. Und deswegen haben ja auch über die Jahre alle immer gesagt, ach komm, gib mir nur ein paar Minuten, ich bin wieder im Spiel. Das war ja das Gefährliche. Aber es hat er mit Absicht gemacht, ja guck mal, ich zeig noch, dass ich runterjoggen kann, damit ich alles zeige, was ich zeigen kann, weil die Kamera ist auf mich, dass ich nächste Woche spielen kann.
Ja, ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass er nicht trainiert, aber wieder da ist, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber lassen wir uns überraschen. Ansonsten muss es Chad Henne machen.
Boah, trotzdem, ich hoffe, er ist gesund, weil ich hab grad geguckt, das AFC Championship Spiel Chiefs gegen Bills ist das zweite Spiel und das macht der Cast noch nicht. Und das wäre so eine Gurke von Spiel, wenn Patrick Mahomes ein Spiel würde.
Oh yeah. Aber weißt du was, wir kommen jetzt mal auf den Samstag. Bevor wir jetzt über Buffalo Ravens sprechen, wir hatten eine Situation in unserem Spiel, bei dem Green Bay-Spiel, und ich weiß nicht, ob das einigen aufgefallen ist, die Sideline-Reporterin, Pam Oliver. Ja, ich habe da recherchiert.
Hast du was rausgefunden?
Weil ich habe mir echt Sorgen gemacht, ne? Weil die hat so ein bisschen gelallt beim Sprechen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich gedacht habe, so das Erste ist, die ist betrunken, warum lassen die da wieder besoffen stehen? Mit der stimmt doch was nicht. Ich habe dann rausgefunden, dass sie heftige Migränen hat. Richtig, so heftige Anfälle. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum es so ist, wie es ist. Aber ich finde es heftig, die ist ja schon seit wie vielen Jahren? Seit 25 Jahren an der Seitenlinie?
Na, die ist auch ein Goat unter
jeder
den Sideline-Reporter.
Genau. Ja. Genau, jeder kennt sie, jeder
respektiert sie. Hast du auch gesehen mit Aaron nach dem Spiel? Ey, danke Pam. So, die haben alle schon halt.
Ja. Mann, die haben sie schon. Die haben selbst Tom Brady, als er noch im College war, war Pam Oliver schon an der Seitenlinie. So lange ist sie schon da. Insofern, aber das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. So, aber ich glaube, es ist wegen ihrer Migräneanfälle, die so heftig sind, dass sie manchmal ins Krankenhaus muss, weil ich habe gleich recherchiert und das Internet war voll. Die ist betrunken, wie kannst du jemand besoffen?
Haben wir aber auch gedacht in dem Moment, wo
du ja, aber los, bevor du sowas raushaust über jemanden und ihn in der Öffentlichkeit zerstörst, dann google doch erstmal und finde erstmal raus, weil es ist ja, es kann so sein, aber es muss ja auch nicht so sein. Aber nur für die einen oder anderen, die Björn hat ja nur gelacht, als ich das gesagt habe und darauf hingewiesen habe. Und du wolltest auch nicht sagen, was korrekt ist.
Ich habe ja nichts gesagt, weil es war einfach, sie hat sehr, sehr lange gesprochen in diesem einen Moment in diesem Spiel, wo das wirklich schwer war, es zu verstehen, was sie sagen möchte. Und dann sagst du, Björn, sag mal oder übersetz mal. Und ich wusste, ich hab schon den Anfang vergessen. Also weißt du, was ich meine? Ich konnte das nicht so aufnehmen, das hätte ich lieber nichts gesagt. Weil ich wusste ja auch nicht, ich wusste auch, da ist irgendwas, also da. Ich dachte erst, sie hatte irgendeine Krankheit oder sowas, ne, dass sie eine OP hatte irgendwo, weil kenne auch jemanden, der durch was gegangen ist mit einem Tumor, der dann auch einfach ein Problem danach hatte, nach der OP halt wieder richtig
zu artikulieren.
Halt. Genau. Sie hat doch richtig halt so ein bisschen gelispelt, ne? Und es war halt.
Ich dachte zwei Sachen. Entweder ist sie betrunken oder drei. Hat sie gerade einen Stroke? Oder ist das Gebisslose? Gedacht, ja. Kennst du das bei alten Menschen, wenn das Gebisslose und die auch so ein bisschen mumbeln? So, ja, aber
ich habe lieber nichts gesagt, ey. Ich musste.
Ja, das war auch die richtige Entscheidung. Aber sag doch mal was zu Baltimore Ravens.
Achso, ich dachte, dann lass doch jetzt bei dem Spiel kurz bleiben, ey. Dann lass doch jetzt
Nein, wir müssen, bleiben. Wir gehen immer von hinten.
Stimmt, immer von hinten.
Das Spiel dann, war nicht schön.
Na, das sagen wir es mal so. Es hat vieles bewiesen, wo viele raufgesprungen sind immer, ne? Dass Lamar Jackson nicht der Passing Quarterback ist. Aber ich muss immer wieder sagen, es ist unfair, einem Spieler immer die Schuld zu geben. Es ist unfassbar, was Lamar Jackson schon für einen Druck hat. Jung in seiner Karriere. Ja. So jung in seiner Karriere. Weil er natürlich in dem zweiten Jahr MVP geworden ist. Und das ist einfach unfassbar. Die Buffalo Defense, und das ist wieder Defense Wins Championships Mentalität, wie sie Football gespielt haben, hatten einfach den Gameplan. Die haben gesagt, wir blitzen ohne Ende und packen Lamar Jackson unter Druck. Wir blitzen aber mit den Gedanken, dieses Laufspiel zu.
Unter der Prämisse.
Oh, Prämisse. Das Laufspiel zu stoppen. Was Lamar Jackson, was die Baltimore Ravens so gut gemacht haben die letzten zwei Jahre. Letztes Jahr war es aber dadurch, dass das Laufspiel kaum einer stoppen konnte, hat sich das Play-Action-Passspiel halt sehr, sehr geöffnet, dass er sehr viele Touchdowns hatte. So, dieses Jahr haben einfach mehr Teams rausgefunden, wie können wir das Laufspiel stoppen und Lamar Jackson forcieren, den Ball zu werfen und gute Entscheidungen zu machen, den Ball in enge Fenster zu werfen. Ey, die Buffalo Bills Defense, Lights Out gespielt, unter Druck gesetzt, im Laufspiel auch komplett gefühlt für mich rausgenommen. Andere Sache, Mark Ingram, Healthy Scratch, der ist weg. Mark Ingram ist weg in der Free Agency, kann ich euch jetzt schon sagen. Zu teuer, die haben junge Spieler, J.K. Dobbins, der macht sich gut. Du hast Gus Edwards, der sowieso schon ganz sehr gut macht und die sind alle nicht so teuer wie Mark Ingram. Aber andere Sache, dann musste Lamar Jackson, irgendwann musst du zum Passspiel kommen, ne? Wenn die deinen Lauf stoppen und die dir alles sozusagen geben, um im Angriff, im Passangriff schwach zu sein, was die hinten mit 1:1 Matches hatten, Mann-zu-Mann-Duelle, da haben sie nicht hinbekommen. Die haben es nicht hinbekommen. Aber weißt du was? Die Ravens Defense auf der anderen Seite haben genauso gut gespielt und die Buffalo Bills Offense hatte ein Problem, weil bei 17-3, was die Buffalo Bills gewonnen haben, war ja ein Touchdown, diese 101 Yard Interception von den Buffalo Bills.
Das war für mich, ich habe ja in der Woche davor, ich weiß nicht, haben wir das gemacht oder war das mit Stecker, wo wir mal geguckt haben, da habe ich darüber gesprochen, dass Lamar in der Red Zone manchmal Konzepte und verteidigt, da ist er noch nicht diszipliniert in seinen Reads. Und ich habe gestern das Ding ja nochmal analysiert. Das war Red Zone Cover 2. Und der hatte da ein Fenster, konzeptionell das Fenster zwischen dem Nickel und dem Corner ist größer als zwischen irgendwie dem zweiten Receiver und dem dritten Receiver, wenn sie in Trip sind. Und er hat da versucht, den Ball reinzuzwingen zu Andrews, hat auch nur auf Andrews geguckt. Und das war wieder so die Bestätigung dafür, woran es bei ihm mangelt, noch konzeptionelles Verständnis, auch von der Defense. Aber der ist halt noch so jung. Und es ist auch nicht alles seine Schuld.
Ich sag überhaupt nicht. Bei Lamar Jackson kommt es jetzt schon drauf an, wie stark ist er mental, dass er diesen ganzen Noise, diese ganzen Media, die ganzen Fans auf Social Media abschalten kann für die nächsten, ja. ausblenden kann für die nächsten Jahre, weil das ist gerade dieser Punkt, wo es kippen kann mit einem jungen Spieler, der einfach dann nicht mithalten kann. Andrew Luck konnte nicht mehr mithalten irgendwann. Der Standard war gesetzt für Andrew Luck, sehr heiß gestartet, dann ein paar Verletzungen, Spiele nicht gewonnen, zack, der hatte mental halt, weißt du, was ich meine? Ein hier.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was da passiert, weil so sehr ich Greg Roman gelobt habe in der Woche davor, dass er in der zweiten Halbzeit einen guten Plan hatte, das Laufspiel.
Sechs Spiele in Folge gewonnen und Bild 7, glaube ich, irgendwie sowas. Das war schon für beide eigentlich ein heißes. So, tut mir leid.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Battle zwischen Leslie Frazier, dem Defense-Koordinator, und Greg Roman, dem Offense-Koordinator, ging definitiv an die Defense, an Leslie Frazier, der normalerweise blitzt Buffalo irgendwie 35%. Ey, die haben in dem Spiel im zweiten Quarter über 50% ihrer Snaps, waren die mit Run-Blitzes unterwegs und haben gedacht, ja, fuck it, ey, wir holen ihn uns im Backfield, lassen ihn gar nicht erst die zweite Linie der Defense erreichen, weil wenn du Lamar im Open Field hast, ne? Tschö mit Ö. Ciao Kakao. Tschüssikowski.
Aber sie haben es nicht geschafft, Lamar in die Open Field Situation zu packen.
Nein, also, und das Offense. Ist das, was ich meine, dass es wieder offensichtlich war, die Baltimore hat wieder das gemacht, was sie in der ersten Halbzeit letzte Woche gemacht hat. 421 Personnel und so viele Leute zur Party geholt, dass es dann auch schwer ist, das Ganze auszusortieren, wer blockt wen. Das hat mir wieder nicht gefallen, offensiv. Und ich bin gespannt, Lamar hat ja schon mal kritisiert, unter der Saison, Greg Roman, die Leute callen die Plays schon aus. Und ich bin gespannt, was das für eine Konsequenz hat, für Lamar und für Greg Roman, ob sie vielleicht nochmal einen Quarterback-Coach reinbringen, der im Passing-Game einen anderen Approach reinbekommt. Das war aber eine Defensive-Schlacht. Und guck mal, die Baltimore Ravens-Defense, Don Martindale, die hatten 32 Yard Rushing erlaubt. Josh Allen hatte 206 Yard Passing, ein Touchdown. Die haben 238 Yards Offense erlaubt. Gegen eine High-Powered Offense. Also die Defense hat ihren Job gemacht, aber die Offense. Der Pick-Six war der Genickbrecher. Tucker, zwei Dinger versammelt. Oh,
doink, doink, zweimal doink.
Zweimal gedoinkt. Guck mal, der Pick-Six. Aber
hätte nicht
geändert. Moment mal. Was ist das bitte für ein Momentum-Changer, wenn du dieser Pick-Six.
Oh ja, auf jeden Fall, ja.
So, das ist ein Swing das ist ein 14-Point-Swing, mein Freund.
Ja, mit der Interception auf jeden Fall, ja.
Und dann die beiden Field Goals sind 20 Punkte. Holy Schneiki.
Auf jeden Fall.
Heute gibt's für euch HelloFresh, meine Björn Werners Lieblingskochbox. Weil ich sag euch eins, Leute. Ich bin schon lange, lange Kunde. True Story, weil es einfach so praktisch ist für meine Familie in der Situation, in der wir sind. 4 Kinder. Ich bin leidenschaftlich kein Koch. Meine Frau auch nicht. Heißt, was ist das anstrengende, frische Mahlzeiten zu kochen? Die Rezepte. Abwechslungsreich zu kochen. Weil sonst gibt es auch bei uns immer nur das Gleiche. Deswegen wirklich sind wir Fan, die ganze Familie, Fans von HelloFresh, weil du hast über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst immer was Neues aussuchen. Du kannst im Voraus, Wochen im Voraus planen. Hey, aber Real Talk, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal pausieren, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe jetzt 3 Wochen lang gegessen, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kochen die Woche, und dann kannst du einfach pausieren. Wenn du im Urlaub bist, pausieren und natürlich auch jederzeit kündigen, falls ihr nicht glücklich seid, ja. Und ich sage euch eins, ey, wenn ich aussehe wie ein Kochprofi, kann jeder das, weil die Box kommt einfach ran. Du nimmst sie auseinander, die Box, da ist alles schon separiert. Die ganzen Rezeptkarten, wir bestellen meistens immer 4 Tage, eine Mahlzeit pro Tag für 5 Personen, auch wenn wir 6 sind, aber der Kleinste isst nicht mit. Und das reicht bei uns vollkommen. Dann die Rezeptkarten und die Tüten haben natürlich Matching-Nummern drauf, dass man sofort weiß, was kocht man, was muss man greifen. Einfach easy, Leute. Pass auf, nur im April verfügbar, die limitierten Taste of Asia. Gerichte und führen euch auf eine Reise durch Japan, Korea, Malaysia. Okay, das habe ich noch nicht ausgecheckt, Leute. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja, zum Beispiel die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den ihr selber färbt. Oh shit, okay. Das hört sich wieder an, als könnte ich ein Influencer werden im Essbereich, im Kochbereich. Für die ganzen Hörer und Hörerinnen mit dem Code, ist der gleiche Code wie immer, Leute, HFBRO, alles groß geschrieben, das steht einfach für Hello Fresh Romance, ja, HFBRO, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig, alle Infos wie immer in den Shownotes und ja, das war's.
Also, das war
trotzdem in dieser Defense-Schlacht, Josh Allen, Stephon Diggs, unfassbar, wie heiß er ist. Der ist gedeckt. Du denkst, er ist ganz gedeckt. In diese kurzen Intermediate-Routen fängt er dir jeden Ball.
Gefühlt. So, und jetzt müssen die Bills nach Kansas City. Darauf bin ich gespannt. Aber darüber sprechen wir Freitag. Dann jetzt, lass uns jetzt zu unserem Spiel kommen, was wir am Samstag am frühen Abend gemacht haben. Die Green Bay Packers empfingen die L.A. Ramikowskis und es war die Show des MVPs. Kann man das so sagen?
Ist so. Jetzt ist er der MVP. Vor allem nachdem Patrick Mahomes auch. Du manchmal spürst du das auch, wo es einfach das Momentum hinter am Ende der Saison, Anfang in den Playoffs. Aaron Rodgers ist der MVP und auch zu Recht, was der schon wieder geleistet hat, was diese ganze Offense geleistet hat gegen die Los Angeles Rams. Die Rams konnten nichts. Du hattest Aaron Donald angeschaut.
Oh, jetzt bist du böse.
Es ist aber so, da war auch wieder...
Die Rams Defense.
Ja, hat wieder einer irgendwas... Da war einer so, ja, könnt ihr mal neutral bleiben im Fernsehen? Was soll ich denn anderes sagen, wenn das meine Meinung ist? Ich bin ein riesen Fan von... Ich lobe Aaron Donald, diese Defense, die ganze Zeit schon. Es ist... Die konnten einfach nichts stoppen, weil Aaron Donald war angeschlagen. Ich wusste auch schon direkt nach dem Spiel letzte Woche, wo er sich verletzt hat. Wenn Aaron Donald, Leute, so, guck mal, das sind Sachen, die ihr lesen müsst. Wenn Aaron Donald verletzt vom Feld geht und an der Seite sich hinkniet und Schmerz hat, und du siehst es, da wird er die Woche danach auch Schmerzen haben. Weißt, das geht nicht in einer Woche weg. Und dann war ja die ganze Zeit, wollten wir es klein spielen, ja, er ist gesund, er wird spielen. Ja, er wird spielen, aber wie effektiv bist du als Defensive Liner in der Mitte, als Defensive Tackle, wo du rechts, links und vor dir immer eine bekommen kannst, ja, als Defensive Tackle, und dann in dem Bereich, in dem Core-Bereich eine Verletzung hast. Bei Miles Garrett haben wir nicht angesprochen. Hatte auch in seinem Core-Bereich eine Verletzung, musste ganz an die Seitenlinie, hat dann durchgekämpft, war dann nur noch in Passsituation drauf, hat sogar noch eigentlich richtig gut gespielt im Pass-Rush. Da hat er es einfach durchgezogen. Aber als Defensive Tackle, da in der Mitte kriegst du von rechts, links, du bist Aaron Donald. Die haben es gesehen und sie haben es komplett ausgenutzt, weil das geht um alles. Da kannst du nicht sagen, oh, tut mir leid, es tut ihm weh, lass mal nur einen Spieler auf ihn raufpacken. Nein, da kommt der rechte Guard, der linke Guard, der Center und probiert ihn auch nochmal wegzucleanen. Was ist ein Cleanup? Wie erklärt man das? 1:1 Pass-Rush in der Mitte, auf einmal kommt der Guard oder der Center in der letzten
und
Moment noch.
Und gibt ihm den finishing Move.
Einfach auch in die Seite, weißt du, was ich meine, von einem Defensive Tackle oder auch als Defensive End, wo der, wenn du probierst, wieder reinzukommen, kommt der Gardner mal raus und gibt dir eine. Und der hatte keinen Pressure, die haben ihn komplett unter Kontrolle gehabt. Kein anderer in der Defense, Jalen Ramsey, sah auch verdammt schlecht aus.
Ja, aber darauf wollte ich hinaus, okay, dass diese Defense, die war gar nicht da. Weil, du dir die Offense anguckst, Jared Goff und viele haben... sag immer, Jared Goff verdient zu viel Geld, der ist gar nicht so gut. Moment mal, der kam rein, vor 3 Wochen Daumen gebrochen, Pins da drin, 21 von 27, Touchdown, der hat keine Fehler gemacht. Es war die Defense, die eigentlich rankt in allen Kategorien, Yards, Points, gegen den Pass war sie Nummer 1, gegen den Lauf Nummer 3. Diese Defense wurde... Von Matt LaFleur hat Brandon Staley, den neuen Head Coach der LA Chargers übrigens, hat er zerstört. Und die Chargers, ich hoffe, die haben nicht das Spiel gesehen und gesagt, oh shit.
Da war es schon zu spät.
Und ich sag dir, warum. Und ich sag dir auch, warum. War zu spät.
Das Staley sagt so, oh, zum Glück habe ich schon unterschrieben den Vertrag.
Ja, und soll ich dir auch sagen, warum?
Es war ein gar Spiel, nicht, aber in der schlechtesten Zeitpunkt.
Ja, aber trotzdem. Und ich sag dir auch gar nicht, warum. Gar nicht, weil sie zerstört wurden. Gar nicht, weil sie 188 Yards Rushing reingewirkt bekommen haben. Oder nicht, weil sie auch noch 300 Yards von Aaron Rodgers über die Luft bekommen haben. Sondern, weil sie, und auch nicht, weil sie jetzt schematisch keine Antwort hatten, sondern weil die Spieler sich haben hängen lassen. Ja. Das ist das, wo ich als Chargers-GM sage, weißt du, wenn sie schematisch... Ich sag dir nur meine Meinung. Ich habe ja keine Ahnung. Aber ich sag dir nur meine Meinung. Ich würde sagen, ja gut, ey, hat der Hose ausgezogen. Manchmal hat der andere auch einen guten Plan. Die anderen haben auch gute Spieler. Aber Aaron Donald war verletzt, müssen wir nicht drüber reden. Aber diese Defense wirkte energielos. So, und die kriegen alle viel Geld. Ja, ich weiß, die fliegen von L.A. darauf 4 Stunden. Es ist kalt. Aber wenn du in so einem Playoff-Spiel, in so einem großen Spiel, den Juice nicht findest und Jalen Ramsey, hast du den einen Slant gesehen, den Devante Adams gelaufen ist, gegen Cover 2? In Cover 2 kannst du solche Sachen, weil er hatte, es war sogar nicht mal Cover 2, es war Cloud. Das heißt, er hatte im Drittel noch einen Safety over the top, der nicht mal von der Hashmark kommen musste. Das war schon Number Safety. Wenn du da spielst, du so einen Slant aggressiv, lässt dich austanzen und lässt Devante Adams den Slant laufen. Erinnerst du dich an das Play?
Der ist ja noch nicht mal hingerannt zum Tackle.
Genau. So, und guck mal, das ist das, wo ich sage, da will ich eigentlich sehen, dass, ja, wir haben den Arsch aufgerissen bekommen, aber hast gesehen, wie die Jungs gekämpft haben? So, und das habe ich nicht
gesehen.
Bin ich bei dir,
aber das kommt nicht von, das, in so einer Situation kommt es nicht vom Coach. Da kannst du der geilste Motivator sein, kannst auch ein Patrick Osume sein, der in der französischen Nationalmannschaft in der Umkleidekabine halbzeit eine Ansprache hält. Das muss von den Spielern kommen in der Situation. Weil da hat kein einziger Spieler, und deine zwei Spieler, die normalerweise was sagen, waren nicht in the game. Aaron Donald durch seine Verletzung, er hat nur daran gedacht. Und Jalen Ramsey war auch nicht. Nein, das kommt bei, nein.
Sollt ihr
was sagen? Du kannst der krasseste Motivator sein in der Situation. Sie haben ihren Arsch, sie wurden überrannt, an der Line of Scrimmage wurden sie dominiert. Ja, da kannst du so viel mehr erzählen, wie du willst. Du wirst mich nicht motivieren.
Auf, Björn, hör mir
das
mal
muss
zu.
Meine Ehre, die, das ist deine Ehre, die mit dem Lineman da.
Das stimmt, aber hör mir mal zu. Als Trainer kann ich dir sagen, du willst ja kein Trainer sein, aber als Trainer kann ich dir sagen,
und ich lass mir
so
auch nichts sagen
Attitude
vom Trainer.
Kriegst du, wie bitte?
Ich lass mir auch nichts sagen vom Trainer, ich will kein Trainer mehr.
Ja, siehst du, das ist dein Problem. Das, was ich damit meine, ist ja nicht, dass du, wenn du als Coach denkst, du kannst in der Woche vor dem Spiel einen auf Motivator machen, viel zu spät. Dann sagen sie, hey, in Woche 19 ist das Team das, was es ist. Das ist eine Attitude und ein Style,
aber die hatten sie doch ganze Zeit.
Den du implementierst. Und weißt du, Erfolg täuscht ja über viel hinweg. Das heißt, wenn du richtig gut Defense spielst, weil du Brockers hast, weil du Donald hast, weil du Floyd hast, weil du ein geiles Tandem hast und die sind erfolgreich, dann lässt du auch viel sliden. Guck dir mal an, das beste Beispiel für viel sliden lassen und dann zusammenbrechen. Ich hatte eben gerade eins im Kopf, fällt mir jetzt gerade nicht ein. verdammt, wer war denn das? Ich hatte es eben noch auf der Zunge.
Du hattest gerade deine perfekte.
Ey, ich hatte es lined up und bin geblankt.
Und du konntest nicht abschießen. Du konntest nicht abschießen.
Ich habe einen Rohrkrepierer.
Aber pass auf, zurück. Aber das zeigt dir einfach, wie wichtig ein Aaron Donald ist für diese Defense. Kannst du mir erzählen. Es ist nichts gegen Aaron Donald. Er war verletzt, dass er da draußen war. Das hätten viele, viele Spieler nicht gemacht mit dieser Verletzung, die er hatte eine Woche zuvor. Dann aber, lass mal jetzt, es war eine unglaubliche Saison trotzdem von den Rams. Alle Fans können stolz sein, was die alles durchgegangen sind. Nummer 1 Defense. Es ist Aaron Rodgers und die Packers Offense. Was willst du machen? Die sind einfach so verdammt heiß. Alles hat funktioniert. Laufspiel hat funktioniert, dadurch hat das Play-Action funktioniert. Dann in die richtigen Situationen, dann wurden die noch outcoached. Matt LaFleur gegen den Defense-Koordinator. Mit LaFleur.
Auf dem Floor lag dein Teppich auch, und dein Hund. Auf dem Bild.
Pass auf.
Versucht hast, in die Sendung zu kommen, du Social Media.
Ja, aber die haben, was ist los mit Icke? Hat er das im zweiten Spiel noch gemacht? Ich weiß es nicht.
Er hat mir in der Werbepause gesagt, guck mal, der Lappen hat mir wieder ein Bild geschickt, aber den packe ich nicht in die Sendung.
So, pass auf. Gegen Brandon Staley, haben die Packers das Matchup gewonnen. Die wurden outcoached, die Rams. Weil unten alleine der erste Touch und Devontae Adams, du weißt, dass das kommt. Devontae Adams von der rechten Seite rüber zur linken Seite, dann wieder zurück und dann aus der Motion snappen, zack, Aaron Rodgers ist der Beste, den Ball direkt zu snappen, zu werfen, also so schnell.
Release ist abartig also schnell. Aber weißt du was, ich will gar nicht Brandon Staley, das soll gar kein Knock auf Staley sein, weil ultimativ ist der Hauptübungsleiter für die Kultur in deinem Team verantwortlich.
Und ihn zerstören wir jetzt.
Nein. Aber guck mal, das ist doch der perfekte Übergang zu dem, womit wir ja auch diesen Podcast beschließen wollen, nämlich die LA Chargers haben ihren neuen Hauptübungsleiter, Brandon Staley, Defense-Koordinator, der gerade zerstört wurde von Matt LaFleur.
Die sind aber in der gleichen Division geblieben, das ist krass.
In der gleichen Stadt. Der muss immer sein jetzt realisiert das.
Jetzt realisiert er erstmal. Oh shit, stimmt.
Das der hat wahrscheinlich auch gesagt: Oh, du, Kinder sind in der Schule, komm, ich bleib hier. Ey.
Geil drauf. Ist aber die Situation erstmal ohne Scheiß.
Für einen Coach. Selten. Das gibt es eigentlich nicht im Coaching.
Das ist eine echt geile Situation, dass du nicht dein Umfeld ändern musst, ne? Und einfach mal noch einen Paygrade bekommen hast. Geil. Ich freue mich für ihn. Ey, er hat die Rams Defense jetzt schon mehrere Jahre. Sehr, sehr gut. Die Rams. War eine geile Saison, ich muss ganz ehrlich sagen. Was die letzte Woche gegen die Seahawks gemacht haben, haben sie leider nicht matchen können gegen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers. Aber manchmal ist es einfach so. Manchmal ist das andere Team einfach besser. Green Bay ist so verdammt heiß. Ich bin so gespannt auf dieses erste Spiel. Packers gegen Tampa Bay. Alter Schwede, ey, wir sind beide im Super Bowl.
Weißt du, wie alt Brandon Staley ist?
Der ist 38. Es ist unfassbar. Ich habe die Statistik nicht, hat bestimmt einer da draußen, irgendein Romantiker, schickt es mir. Wie viele Headcoaches oder wie jung ist jetzt das durchschnittliche Alter 2020 oder 21 von Headcoaches zu vor 6 Jahren, wo ich noch in der NFL war? Ich kann mit dir wetten, dass das so drastisch gesunken.
Und pass auf, der war nur ein Jahr Defense-Koordinator. Der ist 2017 in die NFL gekommen. 2017 war Outside-Linebacker-Coach bei den Bears.
Das ist krass.
Outside-Linebacker-Coach 19 bei den Broncos. Dann ist er LA Rams Defense-Koordinator geworden für ein Jahr. Und jetzt ist er Head Coach.
Aber das ist halt das Ding. Du brauchst nicht mehr die Zeit investieren über 10, 15 Jahre, dass du eine Chance bekommst. Die NFL geht dorthin. Wir brauchen Frischfleisch. Wir brauchen junge Coaches, die outside the box denken. Und die ganzen Oldschool-Coaches werden geschürt mit Öl. Und dann die Detroit Lions. Dadurch, dass die Saints jetzt raus sind, zu 99,9% wollen oder machen gerade ihren Deal mit Titans Coach und Assistant Head Coach Dan Campbell von den Saints. Oh, war ich auch. Ich so, okay, er ist der Top-Kandidat da bei den Lions. Weißt du, was ich noch höre? Oder was die Gerüchteküche ist? Keiner will den Job in Houston haben. Da geht das gerade richtig bergab mit dieser Organisation. Alle sagen, Deshaun Watson ist weg. Kein Head Coach. Houston, Texas ist doch eigentlich ein geiler Job. Also wenn du die Historie siehst und Stadt und aber irgendwie ja, hat keiner
was willst du da? Du hast einen teuren Quarterback, der so erneut ist, der keinen abhauen Bock will. Hat, ey. Du hast dein Team wieder, der ist teuer, auch
pissed. Der wäre auch weg.
Der wäre auch weg. Du hast kein Cap Space und du hast keine Draft Picks.
Oh Mann, ey.
Das heißt, das wird, ich sag dir,
wie schnell kann einfach ein Team bergab gehen? Die waren noch so competitive vor diesem
letztes Jahr. Aber ich sag dir, das wird ein alter, erfahrener Headcoach übernehmen, der sagt, ja komm, die 6-7 Millionen
nehmen wir endlich, mal. Endlich kriege ich wieder meine Chance.
Ja. Marvin Lewis zum Beispiel.
Oh Mann, ey.
Defensive
Line. Die haben Matt Eberfluss, Defense-Koordinator von der... Die haben ihn, Defense Coordinator von den Colts haben sie interviewt.
Ich bin gespannt, was da kommt. Jetzt sind, guck mal, bei den Eagles hat ja Josh Daniels heute ein Interview, der Offense Coordinator nur in den Patriots. Ich habe das geretweetet oder in meiner Story geshared und darüber geschrieben, so nicht, dass er wieder einen Move macht. Ja, ich nehme den Job, fliegt mit dem Jet hin und sagt, ich bin wieder raus.
Ich bin ganz ehrlich, so einen Typ will ich nicht haben. So einen Typ will ich nicht als Headcoach haben. Leute, die sich nicht erinnern können, er hat schon eigentlich bei den Colts einen Handshake-Deal verbal zugesagt, Vertrag war eigentlich schon alles written up. Und dann hat er gesagt, oh, weißt du was, die haben ihn sogar schon announced, kannst du dich erinnern?
Ja, aber
die hatten ihn schon announced. Die hatten schon gesagt, er wird der neue Head Coach.
Dass ein Handschlag dir nicht genug ist, um es zu announcen. Eigentlich ist das schade.
Ja, das ist ehrenlos. Das ist ehrenlos, wenn du mich fragst.
Also, Josh McDaniel ist für Björn Werner kein Ehrenmann.
Ist so.
Ich will jetzt nicht sagen, was er ist. Aber er ist ein...
Es ist
sonst sagst du immer, er ist das, wo du immer dein vietnamesisches Essen holst. So, aber pass auf. Das ist ja aber auch ein interessanter Job, weil jetzt die Eagles sagen ihren Kandidaten, die sie interviewen, hey, Carson Wentz soll hier bleiben, weil wir glauben, er ist fixable.
Ey, das sind so, die Gerüchteküche ist unfassbar gerade. Es soll angeblich der Owner von den Eagles gesagt haben, ich will, dass Carson Wentz spielt. Doug Peterson hat gesagt, nein, ich will, dass Jalen Hurts spielt. Und das soll angeblich der Grund gewesen sein, warum er weg ist. Ja, weil er sagt, es ist so viel Geld da drin, Carson Wentz ist my guy, ich will, dass er spielt. Dann kam ein fettes, so ein langes Ding, und das hasse ich aber auch eigentlich, dass ich das erwähne, weil immer wenn ich sehe, wo kein Name hintersteht, ist es auch feige. Kennst du diese Anonymous Source hat gesagt?
Anonyme Quelle.
So, da irgendeine Quelle intern, ja, aus den Saints Staff, kommt raus, Coaching-Staff, dass Carson Wentz seit in dem Jahr sehr, sagen wir so, er war nicht kritikfähig, hat immer abgelenkt, hat immer jemand anderes die Schuld gegeben.
Wer, Doug Peterson?
Nein, Carson Wentz. Irgendjemand, eine anonyme Quelle hat das gesagt, und da ist der übelste Artikel rausgekommen, hatte ich mir auch dann durchgelesen gestern noch. Aber ich denke mir so, Alter, pack deinen Namen dahinter, Mann. Red doch nicht über jemand anderes, weißt du, was ich meine, in der Media, wie feige musst du sein? Dann sag nix, so weißt du, was ich meine. Dann sag nix. Aber das regt mich auch eigentlich jedes Mal auf und mich regt jetzt auf, dass ich überhaupt dieses Gerücht hier erwähnt habe. Es tut mir leid. So, ich bin fertig.
Verdammt. Ja, aber Jeffrey Lurie ist ja, ist der, nein, es ist in Ordnung, ist der Owner von den Eagles, dem gehört ihm noch Aston Villa? Früher gehörte ihm auch, glaube ich, Aston Villa oder irgendein Team. Ich weiß nicht, ob er es verkauft hat. Es war auch, auf jeden Fall, als ich 2009 da war, war auch irgendein eins seiner Fußballteams da.
Arthur Smith haben wir auch noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast. Wir haben das in der Sendung erwähnt, aber
Arthur Smith ist der neue Head Coach.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Der Atlanta Falcons.
Falcons. Und Du wusstest es auch nicht, das wusste ich auch erst ein paar Stunden davor, wo Ike das dann erwähnt hatte, dass er der Sohn
ist.
Als ein Milliardärer, wie nennt man das?
Milliardärssohn.
Milliardärssohn? Warum ist in Amerika
ein Miso? Er ist Miso.
Auf jeden Fall, der ist der Sohn von dem FedEx-Typen, ja?
Das ist krass. Und ich habe in der Sendung gesagt, shit, wenn ich der Sohn von FedEx bin, sage ich, Football Coaching? Nee, gib mir ein Haus, gib mir eine Yacht. Ich chill mein Leben. Ey. Nein, natürlich wird's ja auch deinen eigenen Namen machen. Aber ich bin gespannt, die Situation in Philadelphia. Ich kann Jeffrey Lurie verstehen. Weil wenn du, der ist ja ein Businessman. Und du investierst über 100 Millionen in eine Personalie, wo dir alle, das Scouting Department, dein Coach erzählt, ey, wir brauchen den, das ist unser nächster Mann, der hat auf MVP-Level gespielt, wir wollen ihm 140, 120 Millionen geben. Ja, okay, wink durch, ja, mach, alles gut, ihr wisst Bescheid. Und letztes Jahr, habe ich gesagt, war er trotz, weißt du, sie hätten Howie Roseman rausschmeißen müssen, weil der hat ihn alte, kaputte Receiver gegeben, hat die Offensive Line nicht verjüngt. So, jetzt auf einmal willst du mir sagen, der Typ, der MVP-Kaliber gespielt hat, danach die 2 Jahre nach dem Super Bowl noch gut gespielt hat, aber der Roster war schwach. Jetzt willst du mir sagen, der Typ funktioniert nicht mehr? Habt ihr einen geraucht? Wir haben 100 Millionen in den investiert. Also ich kann es verstehen, wo er herkommt. Packt natürlich den Headcoach in eine schlechte Situation, wenn er was anderes will. Aber da musst du auch wissen, ey, der die Tasse Tee bezahlt, bestimmt, wie heiß sie ist und welchen Löffel du benutzt.
Oh, ey.
Was hast du?
Sitzt du manchmal einfach abends vor deinem Handy und googelst neue Sprüche oder was?
Nein, soll ich dir mal
wie
was sagen?
Wie kann man denn immer so, du hast so viel mit Buschi, nein, du hast so viele Buschi, ey, so viele Sendungen mit Buschi gemacht.
Die Sprüche, von Buschi kommt immer nur derselbe Schritt, der kann mir mal einen Schuh aufblasen, Skifahren, der ist noch in Kamtschatka beim Skifahren, nee. Die kommen einfach aus meinem Bullshit-Repertoire, einfach aus meinem Gehirn raus.
Da ist sehr viel Bullshit drin, ne?
Also, die Woche wird interessant. Mittwoch ist Late Night Football auf Twitch live. Seid am Start. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt doch mal euren Freunden davon, eurer Familie. Sagt doch mal, hört euch doch mal die Typen an vom Football. Björn Werner, der hat Cookie-Hüften, ein Treckerventil, zeigt da. Wir können es nicht sehen. Doch, können wir sogar am Mittwoch bei Late Night Football sehen. Also liked uns, erzählt euren Freunden davon, geht mal auf Twitch. Am diesem Mittwoch wird Björn Werner sein Treckerventil bei Twitch zeigen.
Nein, das darf man nicht.
Werden wir denn gebannt?
Dann werden wir gebannt.
Okay, dann wird
er. Nein, wir werden aber. Wir warten noch auf KMs eine Antwort, aber ich habe ein Gefühl, die sind einfach zu busy. Aber weißt du was? Jakob Johnson, der wird unser Mann sein am Mittwoch.
Oh, wie heiß. Wir haben wieder einen super Gast am Mittwoch und dann am Freitag kommt die Vorausschau auf die Conference Playoffs aus AFC und NFC Championship Game. Ich freue mich draus. Sag mal, bei dir schneit's auch.
Ey, das schneit, das ist unfassbar.
Und hier in München auch heftig. Ich muss jetzt auf der Bahn, ich muss auf den Bock zurück nach Norden hin unterwegs nochmal schnell einholen, damit ich nicht verhungere auf dem Weg. So, sag jetzt nicht nein, danke, ne?
Nein, ich mache jetzt.
Aber bevor du sagst, bevor ich dich frage, ganz wichtig, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Chio. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Fragen?
Fragen, ja, ich habe noch einen.
Noch irgendwelche letzten Worte?
Ja.
Nein, danke.
Tschö. Bitte.